Über Johannes Kapitel 1, Vers 29 bis 34. Johannes 1, Vers 29 bis 34. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und sagt: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war als erster vor mir. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, deshalb kam ich und taufte mit Wasser. Und Johannes bezeugte: Ich habe den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabschweben sehen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf wen du den Geist herabschweben und auf ihm bleiben siehst, der ist, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am Anfang sagt Johannes ja diesen bekannten Vers: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Es ist interessant, einmal über die Wappentiere der verschiedenen Staaten nachzudenken. Wenn so ein Staat wirklich ein Wappentier hat, kommt es gewöhnlich aus der Kategorie der Raubtiere. Bären, Löwen, Adler. Das heißt, irgendwelche Tiere, die in der Lage sind, andere zu besiegen und diese anderen Tiere als Opfer zu fangen. Während das Symbol der Christen ist ein Lamm. Ein Lamm kann schlecht ein anderes Tier erbeuten, sei denn, dass es aus Zufall bei seinem Gras mal einen Käfer verschluckt, aber das ist keine Beute. So ein Lamm opfert keine anderen Tiere, sondern in Israel war das Lamm das klassische Bild für ein Opfertier, das selbst geopfert wird. Und als Johannes sagte: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, es war ja gleich zu Beginn, als Jesus getauft wurde, sagte er damit praktisch: Das ist derjenige, der mit seinem Leben geopfert wird für uns. Es ist interessant, einmal über Opfer nachzudenken. Manche kennen sich da sehr gut aus, andere gar nicht. Wenn Jesus als Lamm Gottes bezeichnet wird, das die Sünde der Welt trägt, sozusagen als Opfertier, sollten wir uns vergegenwärtigen, dass im Alten Testament vier Tiere geopfert wurden. Im Tempel, das waren einmal Rinder, waren Schafe, Ziegen und Tauben. Und die Rangfolge dieser Opfer hat sich im Laufe der Zeit erweitert, die Bedeutung. Am Anfang opferte zum Beispiel der Abel, der Bruder von dem Kain, ein Tier für sich selbst. Oder der Abraham hat für seinen Sohn, den er ja eigentlich opfern sollte, stellvertretend dafür ein Tier geopfert. Das heißt, ein Tier galt eventuell für eine Person als Opfer. Und es war nur ein Priester für eine Person. Nämlich der Abel war sein eigener Priester, hat für sich selbst geopfert. Später, als Israel aus Ägypten auszog, wurde vom Vater der Familie ein Lamm geschlachtet und mit dem Blut des Lammes die Tür bestrichen von außen, das heißt der Pfosten der Tür. Und dieses Blut des Lammes schützte eine ganze Familie vor dem Zorn Gottes. Das heißt, hier war die Bedeutung des Opfers erweitert, nicht mehr für eine einzelne Person, sondern für eine ganze Familie. Und der Priester war der Familienvater, der für eine ganze Familie opferte. Später gab es die Stiftshütte und dann den Tempel. Und hier gab es im Tempel einmal im Jahr den höchsten Feiertag oder höchsten Arbeitstag für den hohen Priester, der sogenannte Yom Kippur, leider berühmt geworden durch diesen Krieg zwischen Ägypten und Israel. Yom Kippur heißt Tag der Bedeckung oder Tag der Vergebung. Es war der große Versöhnungstag, an dem der Hohepriester im Tempel ein Tier opferte und Gott um Vergebung bat für die Sünden des Volkes für ein ganzes Jahr. Das heißt, hier wurde ein Tier geopfert, nicht für eine Familie, sondern für ein ganzes Volk. Wir sehen also erst die Einzelperson, dann die Familie, jetzt ein ganzes Volk. Und als Jesus kam, hieß es: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Er ist also nicht mehr zuständig für die Sünden eines Volkes, sondern der ganzen Welt. Das heißt, die Kreise der Bedeutung nehmen immer mehr zu, dieses Opfers. Weshalb musste überhaupt Blut fließen? Warum musste so ein Tier oder Jesus geopfert werden? In der Bibel steht in Hebräer 9, Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung bei Gott. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung bei Gott. Das heißt, wenn Gott dir vergeben möchte oder mir, muss Blut fließen. Da alle Menschen sündigen, Wenn er das Blut der Menschen selber nehmen würde, gäbe es keine Menschen auf der Erde, weil sie bei diesem Vergebungsakt ja dann gleich sterben würden, wenn ihr eigenes Blut fließt. Deshalb wurden früher Tiere verwendet und später starb dann Jesus, der Sohn Gottes, er opferte sein Blut, damit stellvertretend für uns dieses Blut vergossen wurde. Und dann haben für Christen alle Tieropfer aufgehört, weil sie wissen, dieses Opfer Jesu ist viel mehr wert als jedes Tier, das ich heute Gott bringen könnte. Im Gegenteil, so ein eigenes Opfer wäre eine Beleidigung für Gott, weil es ja sein Opfer nicht annimmt. Dieses Opfer durch Jesus ist absolut geschenkt. Gott schenkt mir das Opfer seines Sohnes und damit vergibt er mir und nimmt mich an. Ich brauche dazu kein Opfer mehr zu bringen. Ich brauche nichts mehr hinzuzufügen. Stellen Sie sich vor, einer würde sein Auto verschenken. Es wäre noch ein sehr gutes Auto. Und der andere sagt, es ist mir so peinlich, mir da so ein Mercedes schenken zu lassen. Das fällt mir sehr schwer. Kann ich Ihnen nicht wenigstens 10 Mark dafür bezahlen, dass ich was bezahlt habe, dass ich sagen kann, ich habe das Auto bezahlt? Ich sagte, nein, ich möchte es absolut verschenken. Ich möchte auch keine 10 Mark dafür haben. Angenommen, der würde wirklich 10 Mark bezahlen. Hätte ich gesagt, ja, ich habe was für das Auto bezahlt. Dann wäre das trotzdem ein Witz, weil er ja das ganze Auto geschenkt bekam. Jesus oder Gott nimmt mich an, weil er mir durch Jesus eine völlige Annahme schenkt. Und wenn ich dann noch sage, lieber Gott, ich will ein bisschen brav sein, das ist mein Opfer für dich, und dann nimmst du mich doch sicher lieber an, als wenn ich das so einfach nur so annehme, dann wäre das ein Witz. Gott nimmt mich nicht an, weil ich brav bin oder weil ich ihm 50 Mark für Brot für die Welt spende, sondern er nimmt mich an, weil durch Jesus mir eine völlige Vergebung geschenkt ist. Und da brauche ich nichts mehr hinzuzufügen, gar nichts. Sie nur anzunehmen. Und das ist schön, wenn ich diese Vergebung in Jesus annehme, dieses Opfer annehme. Wenn ich Jesus annehme, habe ich Verbindung mit Gott, weil er meine Sünde wegträgt. Es ist interessant, darüber nachzudenken, was die Welt mit Sünde macht und was Gott mit Sünde tut. Die Welt prangert Sünde und Schuld an. Das werden wir jetzt in wenigen Wochen wieder in dem Wahlkampf aktiv erleben, wo jeder die Sünde, die Fehler des anderen so richtig in den Vordergrund stellt. Die eigenen verschweigt er oder übersieht sie großzügig, aber die der anderen stellt man ganz in den Vordergrund. Die Welt prangert Schuld und Sünde an. Das ist aber nur die eine Art. Das zweite ist, sie verniedlicht Schuld und Sünde. Es gibt so ein nettes Lied von Milovic, wir sind alle kleine Sünderlein, tralala, tralala. So richtig süß und niedlich und harmlos, so zum Streicheln, zum Liebhaben. Sie verniedlicht die Sünde. Kam ein junger Mann zu einem Bekannten und sagte, ich habe ein Mopedchen gestohlen. Er sagte, was, so ein richtiges Moped hast du geklaut? Er sagte, ja, ich habe ein Mopedchen gestohlen. Wir verniedlichen Sünde. Das ist der zweite Punkt. Der erste war, die Welt prangert sie an. Das zweite, sie verniedlicht sie. Und das dritte, sie verändert die Maßstäbe. Hier in Frankfurt gibt es ja eine philosophische Schule, die Neue Linke, mit ihrem Hauptvertreter Herbert Marcuse, der zwar vor kurzem starb, und anderen Philosophieprofessoren. Die sagt, du musst dich von allen Maßstäben und allen Autoritäten befreien. Du musst jede Form von Bindung ablegen. Bindung an Eltern, an Pfarrer, an Lehrer, an den Staat, an alle Institutionen. Du musst dich ganz frei machen, auch von allen Vorstellungen der Moral. Du musst schamlos werden und so leben. Du musst dein Lustprinzip zu der Regierung deines Lebens erheben und dann wird dein Leben dir Freude machen. Hier werden die Maßstäbe einfach abgelegt. Und wenn du alle Maßstäbe ablegst, gibt es keine Verurteilung mehr. Dann bist du frei, meint er. Vielleicht auch nicht. Die Welt prangert also Sünde an, sie verniedlicht sie oder sie verändert die Maßstäbe so sehr, dass es gar keine Sünde mehr gibt. Dass aber Sünde leider doch gibt und der Einzelne das auch erlebt, auch wenn er es gar nicht glaubt, wird er schuldig. Unbedingt wird er schuldig. Und Schuld wird man nur dadurch los, dass man sie bekennt. Deshalb fängt der eine an, seine Schuld zu bekennen, wenn er 10 Glas Bier getrunken hat. Der andere geht zum Psychiater, der dritte erzählt sie im Verlauf der Gruppendynamik. Ein anderer schreibt sie dem Dr. Fritz in irgendeiner Illustrierte, der dann anonym antwortet. Aber los wird er sie trotzdem nicht. Und da die Schuld ihn beunruhigt, gibt es in Deutschland einen ungeheuren Verbrauch an Beruhigungsmitteln, wo die Leute einfach, um wieder seelisch ins Gleichgewicht zu kommen, Beruhigungspillen jeder Art schlucken, nicht nur als ältere Menschen, um nachts durchschlafen zu können, das meine ich hier nicht, sondern einfach, um diese innere Unruhe, die oft mit Schuld Hand in Hand geht, unterzukriegen. Andere nehmen Alkohol, andere betäuben sich durch ständige Musik oder ständig laufende Unterhaltung. Was wir alle brauchen, ist so eine geistliche Müllabfuhr mit einer Endlagerung dieses Mülls unserer Sünde. Sozusagen eine Art Sondermülldeponie für Sünde. Und das ist das Kreuz Jesu. So überall so, wo hier bei uns eine Sondermülldeponie für irgendetwas gebaut werden soll, schreien die Leute, bei uns nicht. Bitte woanders. Es ist ja wichtig, dass es abgelagert wird, aber nicht bei uns. Ich kann es verstehen, vielleicht ging es mir genauso, wenn hier so etwas wäre. Bei der Schuld ist es so, dass Jesus sagt, bitte schön, bei mir könnt ihr das alles ablagern. Warum? Weil ich eure Sünde schon an das Kreuz mit hinaufgetragen habe. Ich bin dafür zuständig. Und ich tue das gerne, weil ich weiß, ich bin der Einzige, der das tun kann. Wenn wir keine Mülldeponien haben, dann verstreuen wir den Müll in der ganzen Landschaft. Und verschmutzen sie, indem wir an irgendwelchen Wegen was abkippen und in den Wald werfen und im Garten verrotten lassen. Wenn Menschen Jesus nicht ihre Sünde und Schuld bekennen können, verschmutzen sie die ganze Umwelt ihrer Familie, ihres Kollegenkreises, ihres Staates und ihrer Gesellschaft mit ihrer Sünde. Dort lagern sie ein bisschen was von ihrem Dreck ab. Den anderen belasten sie damit, dem geben sie die Schuld und jenem. Und so verstreuen sie das überall, statt es bei Jesus loszuwerden. Als Jesus starb und sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er schrie das ja heraus. Da erlebte er, wie er mit dieser Gottverlassenheit der Sünde konfrontiert wurde. Denn er sollte ja als Opfer für unsere Sünde sterben. Und Sünde heißt Gott verlassen, leben. Getrennt von Gott leben. Das Wort Sünde kann man vielfach übersetzen, aber eine Hauptübersetzung ist die Trennung. Sünde bedeutet, ich komme schon getrennt von Gott auf die Welt. Ohne Jesus im Herzen komme ich auf die Welt und ich bleibe Zeit meines Lebens getrennt von Gott und werde vielleicht sogar so sterben, es sei denn, dass ich erfahre, Jesus vergibt mir und hilft mir, diese Trennung zu überwinden. Als Jesus starb, das ist wichtig zu verstehen, als Jesus starb, sagt die Bibel, versöhnte er uns mit Gott. Das heißt, er nahm diese Trennung zwischen Gott und uns weg. Zwischen Gott und uns ist seit dem Tod Jesu keine Trennung mehr. Das gilt für alle Menschen auf der ganzen Erde. Zwischen Gott und uns ist seit dem Tod Jesu keine Trennung mehr. Aber das darf man nicht missverstehen, deshalb ist noch lange keine Verbindung zwischen ihm und mir da. Wenn zwei Menschen sich gestritten haben und die Sache wird endlich bereinigt, dass sie vergeben ist, ist nichts mehr, was sie trennt. Aber deshalb kann trotzdem jeder seinen eigenen Weg gehen und sie nicht wieder neu verbinden. Durch dieses Kreuz Jesu ist die Trennung aufgehoben, aber die Verbindung entsteht erst dadurch, dass Christus heute als Auferstandener in mein Leben kommt. In Römer 5, Vers 10 heißt es, dass wir versöhnt sind mit Gott durch den Tod seines Sohnes. Versöhnt heißt, die Trennung ist weg, aber wir werden gerettet durch sein Leben. Es heißt nur dadurch, dass dieser lebendige Christus anfängt, in mir zu leben, weil ich das will. Dadurch empfange ich eine Verbindung mit Gott und Vergebung meiner Sünde. Es ist schön, das zu glauben, meine Sünde trägt Jesus, ich bin frei davon. Das ist so, wie wenn ein beladenes Schiff entlädt und dann steigt es im Wasser immer so ein bisschen höher. Und wenn es dann fährt, ist es viel schneller. Weil vorher lag es immer tief im Wasser, es war so tief beladen. Jetzt ist es entladen und ist viel leichter beweglich. Und so ist es mit einem Menschen, der die Last seiner Schuld los wird. Auch Dinge, die schon 50 Jahre zurückliegen oder 70 Jahre oder 5 Jahre oder auch nur einen Tag, wird er bei Jesus los durch Vergebung. Er ist dieses Lamm, das mehr erreichen kann als jedes Raubtier. Die Raubtiere vernichten, dieses Lamm lässt sich vernichten und heilt gerade dadurch unser Leben. Und deshalb ist es schön, Jesus zu kennen. Gerade in diesem Januar 83 kann ich sagen, dass ich persönlich Jesus 20 Jahre kenne. Das heißt, ich habe mitten in meinem Theologiestudium mein Leben Jesus anvertraut, nachdem ich vorher nur an Gott geglaubt hatte und nicht genau wusste, dass man Christus braucht, habe ich ihn dann persönlich gebeten, in mein Leben zu kommen und meine Sünde zu vergeben. Dass diese Aussage, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Jetzt können wir das Leben von Johannes, als er Jesus hier trifft, vergleichen mit uns. Johannes sagt als erstes, ich kannte ihn nicht. Das ist erstaunlich, Johannes war ein Verwandter von Jesus. Irgendwie so entfernt verwandt. Aber er sagt, ich kannte ihn nicht. Das heißt, wenn Jesus zur Taufe gekommen wäre, hätte er gar nicht gewusst, wer das ist. Er hätte ihn behandelt wie jeden anderen Menschen auch. Aber dann sagte Gott, der Mann, auf den du den Geist wie eine Taube herabschweben siehst, der ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Das ist der Sohn Gottes. Und da Jesus bei der Taufe ja dieses Erlebnis hatte, was Johannes sah, dass der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam, bekam er Gewissheit, das ist der Sohn Gottes. Er lernte ihn kennen. Das ist der zweite Punkt. Der erste, er kannte ihn nicht. Der zweite, er lernt ihn kennen und bekommt Gewissheit erst recht. Und der dritte, er bezeugt Jesus. Er sagte, siehe, das ist Gottes Lamm. Auf den müsst ihr hören, an den müsst ihr glauben. Wie ist es eigentlich bei Ihnen und mir? Ich denke, die drei Punkte gelten uns auch. Wenn jemand ehrlich ist, muss er sagen, ich kannte Jesus nicht. Die meisten von uns glaubten zwar auch an Gott, wie der Johannes an Gott glaubt, aber dadurch, dass jemand an Gott glaubt, ist er noch lange kein Christ. Der Glaube an Gott ist eine wichtige Voraussetzung des Christseins, aber nicht der Inhalt des Christseins. Es gibt viele Menschen, die glauben an Gott, die arbeiten für ihn, als Kirchenvorsteher irgendwo. Ich traf manchen, der hat früher Kindergottesdienste geleitet. Er glaubt an Gott, aber er kennt Jesus nicht. Es gibt Leute, die singen im Chor mit, die blasen jahrelang Posaune und kennen Jesus nicht. Die haben sogar eine junge Gemeinde geleitet und kannten Jesus nicht. Die sind im sozialen Bereich tätig, sie sind ausgesprochen hilfsbereit. Im Sinne christlicher Nächstenliebe und kennen Jesus nicht. Es gibt Pfarrer, die predigen jeden Sonntag und kennen Jesus nicht. Es gibt Theologiestudenten, die studieren die Bibel auf Hebräisch und auf Griechisch und kennen Jesus nicht. Und wie schön ist es, wenn sie irgendwann ihn kennenlernen, wenn es hier wie bei dem Johannes heißt, am folgenden Tag sieht er Jesus auf sich zukommen. Wenn einer merkt, heute ist der Tag, wo Jesus auf mich zukommt. Ich bin gemeint, er kommt nicht zu meinem Nachbarn, sondern zu mir. Und wo er dann auch erkennt, das ist wirklich der Sohn Gottes. Wir sagten vorhin, Johannes hätte Jesus nicht erkannt. Er hätte ihn behandelt wie jeden anderen, ihn getauft und Schluss aus. Aber durch diesen Geist, der wie eine Taube auf ihn kam, merkte er, das ist der Sohn Gottes. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass wir auch erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er ganz persönlich in unser Leben hineinkommt als dieser Sohn Gottes. Dass ich mit ihm rede darüber, Herr Jesus, ich brauche dich und möchte dich ganz persönlich heute kennenlernen. Und wenn ich so bete, werde ich eine persönliche Gewissheit bekommen, er ist's. Er ist es ganz persönlich. Das ist schön, als ich vor 20 Jahren gebetet habe, dass Jesus in mein Leben kommt, hatte ich nach diesem Gebet eine direkte Gewissheit, Jesus lebt, ich gehöre zu ihm, er hat meine Sünde vergeben. Dieser Johannes hatte diese Gewissheit auch. Er ist der Richtige, er ist der Sohn Gottes, der für mich da ist, für uns alle. Aber später, als Johannes im Gefängnis saß, da schickte er einen Boten zu Jesus und fragte ihn, bist du es wirklich? Ist doch erstaunlich, er wusste, er ist es. Und später, als er im Gefängnis saß, schickte er einen Boten hin und fragte, bist du es wirklich? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete ihm und sagte diesem Boten, du kannst alles berichten, was du hier siehst. Und dann antwortete er mit einem Bibelvers. In diesem Vers heißt es, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Armen wird die frohe Botschaft verkündet. Das könnte dem Johannes antworten, das tue ich alles, das steht im Alten Testament über diesen Sohn Gottes, über diesen Messias, und das tue ich und deshalb bin ich's. Die gingen zu Johannes zurück und haben ihn mit diesem Bibelvers getröstet, dass Jesus all das tut, was der Messias tun würde. Manche von uns hat Jesus aufgenommen in sein Leben, vielleicht als Konfirmand, vielleicht später, als er schon verheiratet war, manche vielleicht auch noch nicht. Aber wer ihn aufgenommen hat, bekommt Gewissheit, er lebt. Und dann kann es sein, dass er ein paar Wochen später nicht mehr genau weiß, lebt er wirklich, gehöre ich wirklich zu ihm oder nicht. Und dann muss er sich neu vergewissern. dass er wirklich zu ihm gehört und Jesus ihn nach wie vor lieb hat. Und die Vergewisserung kommt normalerweise im Gespräch mit Christen und durch die Bibel. Dass zum Beispiel da steht, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Das heißt, ich bleibe dir treu, ich bleibe bei dir. Und dann hat er wieder neue Glaubensgewissheit und macht seinen Glaubensweg fröhlich weiter. Wie kommt Jesus zu uns? Das ist ganz verschieden. Zu dem einen kommt er durch ein Buch. Viele haben zum Beispiel das Buch Jesus, unser Schicksal von Wilhelm Busch gelesen und dabei Jesus kennengelernt. Zu anderen kommt er durch einen Hausbewohner, der regelmäßig für ihn betet. Das weiß er zwar nicht, aber er tut es trotzdem. Oder durch einen Arbeitskollegen, der ihn auf Jesus hinweist. Oder diese betende Großmutter, die nicht aufhört zu beten, bis der andere nach Jesus verlangt. Für manchen kommt der Kontakt mit Jesus durch einen Unfall, wo er plötzlich viele Wochen Zeit hat, um über etwas nachzudenken und nicht mehr weiter weiß. Für manchen kommt er durch eine familiäre Not, wo er fragt, wie geht es weiter mit mir, wer tröstet und hält mich. Für manchen kommt er auch durch den Widerspruch. Ich denke an eine Konfirmandin, die hat mir ein Jahr lang widersprochen. Immer wenn ich was sagte, hat sie versucht, das Gegenteil rauszukriegen. Und am Ende dieses Jahres hat sie sich dann für ein Leben mit Jesus entschieden. Es ist klar, wenn ich immer widerspreche, bin ich davon berührt. Wenn es mich nicht berühren würde, würde ich noch nicht einmal widersprechen. Sie ist also durch den Widerspruch zum Glauben an Jesus gegangen. Und das ist auch gut. Es ist schön, Jesus kennenzulernen und zu wissen, er lebt. Von diesem Jesus heißt es hier, er schenkt den Heiligen Geist, er tauft mit Heiligem Geist. Das ist wichtig, zu wissen, wann ich den Heiligen Geist empfange. Der Heilige Geist ist eine Person, er ist also keine Kraft Gottes, und ich empfange ihn an demselben Tag, an dem Jesus in mein Leben kommt. An dem Tag, an dem Jesus in mein Leben kommt, kommt auch der Heilige Geist. Das ist wichtig zu wissen, deshalb brauche ich als Christ nicht mehr um den Heiligen Geist zu beten und auch nicht zu ihm, sondern ich kann im Heiligen Geist beten, zu Gott. Aber nicht mehr sagen, Herr, schenke mir den Heiligen Geist, denn ich habe ihn schon an dem Tag, an dem Jesus in mein Leben kam. Wir hatten also gesagt, Johannes kannte Jesus nicht, er lernt ihn kennen, mir ging es genauso, vielen von uns auch, und dann bezeugt er ihn. Er sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, an ihn müsst ihr glauben, ihm müsst ihr nachfolgen, zu ihm euch halten. Schön, Menschen, die Jesus kennen, weisen auf ihn hin. Manche Kinder, die an Jesus glauben, weisen ihre Eltern auf ihn hin, indem sie Fragen stellen. Wie ist es mit Jesus? Und die Eltern sind teilweise absolut ratlos. Und dann müssen sie nachdenken, wie ist es eigentlich? Was kann ich meinem eigenen Kind antworten? Ich will es ja nicht davon abbringen, sondern ich will ihm ja helfen. Aber ich weiß selber nichts. Und mancher fängt dann neu an zu beten oder die Bibel zu lesen oder zumindest auch seine Ratlosigkeit zuzugeben. Ich sagte gerade gestern meiner Frau, die Missionare Gottes werden immer jünger. Manchmal sind sie 7 Jahre alt, manchmal 8 Jahre, manchmal 10 oder 9. Und sie missionieren ihre Umgebung, manche ihre Klassenkameraden. Manche weisen einen Lehrer auf Jesus hin, manche die eigenen Eltern oder Großeltern. Jugendliche weisen ihre Eltern auf Jesus hin. Manchmal ein bisschen sehr direkt und schockierend für die Eltern. Manchmal aber auch so, dass sie merken, da verändert sich etwas im Leben meines Sohnes oder meiner Tochter. Mancher Ehepartner kommt zum Glauben und kämpft jetzt betend, dass auch der andere Jesus findet. Manchmal dauert es ein paar Monate, manchmal ein paar Jahre, bis der andere zu Jesus findet. Gerade Frauen werden da aufgefordert, ihren Mann durch ihren Lebensstil in einem sanften und stillen Geist zu gewinnen. Das heißt, sie sollen ein Stück Lammesnatur praktizieren, Jesus ist ja ein Lamm, und dadurch ihren Mann gewinnen. Manchmal möchten wir vielleicht auch in einer Familie mehr Raubtier sein, einer, der dem anderen die Klauen und die Zähne und Krallen zeigt und sagt, mit mir bitte nicht und nur bis hierhin und nicht weiter. Aber dadurch gewinnen wir ihn nicht, sondern wir gewinnen ihn durch diese Lammesnatur, durch Demut. Demut heißt nicht kriechen, heißt nicht keinen Rückgrat haben und immer nachgeben. Das wäre ein völliges Missverständnis von Demut. Demut heißt nur in der richtigen Übereinstimmung mit Gott sein und ihm zutrauen, dass er sein Ziel erreicht. Johannes war demütig. Er sagte, Jesus ist der Wichtigste. Er war schon vor mir, er wird nach mir sein und er ist auch heute ganz wichtig. Er muss groß werden und ich muss abnehmen. Mancher Christ hat Schwierigkeiten, dass er große Gedanken hat, was Gott alles durch ihn tun könnte und möchte. Und dadurch, dass er so große Gedanken hat, verpasst er die Gegenwart. Sprach vor kurzem mit einer Mitarbeiterin eines christlichen Werkes. Und bei diesem Werk merkte ich, wie sie sagte, in unserer Gemeinde waren viele, die haben gesprochen, wir gehen mal in die Mission. Und sie haben ganz lautstark gesprochen, aber sie sind nie gegangen. Ich finde das interessant. Viele Leute sagen, was Gott durch sie tun wird, was sie erreichen möchten, aber sie tun es nie. Und diese Mitarbeiterin sagte, es gab andere, die haben gar nichts gesagt. Die waren einfach still und die sind gegangen. Und ich las da ein Zitat von einem Pfarrer, der leider schon lange tot ist, aber was er sagt, ist interessant. Er sagte, manche, und er meinte Christen dabei, manche erreicht noch nicht einmal das, was Gott ihm beschieden hat, weil er in Hochmut sich nach Größerem ausstreckt. Manche erreicht noch nicht einmal das, was Gott ihm beschieden hat, weil er in Hochmut sich nach Größerem ausstreckt. Das heißt, er möchte gerne, dass Gott Großes durch ihn tut und deshalb übersieht er das Kleine, was er jetzt schon tun könnte. Und da er das Kleine nicht tut, traut Gott ihm auch das Große nicht zu. Und deshalb tut er gar nichts. Das wäre schön, wenn ihr einfach mal ruhig seid, zuhört. Es ist schön, das zu tun, was im Moment Gott möglich macht. Und ein Zeugnis für ihn ist, dass ich auch das Kleine tue. In der Klostermühle waren viele Jugendliche und sie haben sich gefreut über Sprecher und über dies oder jenes. Es ist ein Zeugnis, wenn eine so richtig gut predigt. Es ist aber auch ein Zeugnis, wenn dort ein Mädchen die Toiletten sauber macht. Es ist genauso ein Zeugnis für Jesus wie der, der predigt. Auch die kleinen Dinge sind Hinweise auf Jesus. Der Feind möchte solche Zeugen ausschalten. Der Feind Gottes möchte solche Zeugen ausschalten. Er hat auch den Johannes, den Täufer, ausgeschaltet, indem der Herodes ihn ins Gefängnis steckte und dann umbringen ließ. Der Feind Gottes möchte Zeugen Jesu ausschalten, auch heute. Und da gibt es eine Scherzformulierung, das heißt eigentlich mehr eine Pantomime. Irgendjemand fragte mal, wann so ein Pfarrer von der Kirchenleitung entlassen werden könnte oder beurlaubt wird. Und da machte eine Zwei-Hand-Bewegung und sagt, es gibt nur zwei Gründe. Das eine ist dieser. Oder das andere ist diese. Und ich möchte das jetzt mal nicht auf Pfarrer begrenzen, sondern ich denke, es gibt zwei Hauptgründe, weshalb Christen ihren Zeugendienst verlieren mit Jesus. Das eine ist diese und das andere ist diese. Das heißt, dass sie auf dem Gebiet der Partnerschaft versagen und dadurch mundtot werden. Und das ist schlimm, wenn man als Zeuge alles weiß. Er sagt, ich weiß genau alles, was richtig ist, aber ich kann es nicht mehr sagen, weil es mir keiner mehr glaubt. Das ist beschämend. Das waren zwei Gründe. Ich würde noch einen dritten hinzufügen, weshalb Zeugen ihren Zeugendienst verlieren. Das ist der Grund Unzufriedenheit. Dass sie unzufrieden sind mit dem, was sie erleben als Christ oder in ihrer Umgebung. Sie anfangen zu murren und darüber ihren Zeugendienst verlieren für Jesus. Aber auf Christus hinweisen. Und ich glaube, dass es die größte Freude für jeden Christen ist, wenn er spürt, ein anderer nimmt diesen Hinweis auf und kommt zum Glauben an Jesus. Ich weiß nicht, wer von uns schon dieses Vorrecht hatte, dass er einem anderen helfen konnte, Christ zu werden. Er wird sich sicher sehr darüber freuen und Gott dankbar sein, dass der andere begriffen hat, hier ist dieser Weg, der für mich zum Ziel führt, zu Jesus. Vielleicht ist jemand da, der heute neu ermutigt wird, anderen ein Zeugnis zu sein oder zu geben. Von Jesus. Vielleicht ist heute jemand da, der ermutigt wird, überhaupt selbst zu Jesus zu kommen im Gebet. Wir denken an diesen Filmschauspieler, der in diesem Film, den viele gesehen haben, mitspielte, das erste Evangelium. Er hat Jesus gespielt. Und nachdem dieser Film fertig war, ist er dann auch noch zum Glauben gekommen an Jesus, den er schon die ganze Zeit gespielt hatte. Er hat sich einfach damit beschäftigt, wer ist dieser Jesus, wie hätte der sich jetzt verhalten? Und dann ist er nach diesem Film durch diese Beschäftigung mit der Bibel und mit Jesus und mit seiner Rolle zum Glauben gekommen an den echten Jesus. Nicht an sich, sondern an den, mit dem man heute noch sprechen kann. Vielleicht ist jemand von uns auch da, der heute neu ins Gespräch kommt mit Jesus. Wenn ich das zusammenfasse, waren es eigentlich vier Punkte. Der erste war der, wir haben ein Lamm, nicht ein Raubtier. Das Symbol der Christen ist ein Lamm. Dieses Lamm macht aber das Wichtigste, was ein Raubtier nicht kann. Es trägt die Sünde der Welt und nimmt sie weg. Es vergibt. Und das ist wichtig. Und dann diese drei Punkte über Johannes den Täufer. Er kannte Jesus nicht, er lernt ihn kennen und er bezeugt ihn. Und das gilt für uns auch. Ich kannte Jesus nicht, ich lernte ihn kennen und ich bezeuge ihn heute im Gespräch. Und ich hoffe auch öfters durch das, was ich tun kann. Es ist schön, wenn du Jesus kennst als Lamm und wichtig, dass du ihn bezeugst. Wichtig ist, dass du seine Vergebung selbst annimmst, um frei zu bleiben zu diesem Zeugendienst. Und dass du andere darauf hinweist, das ist die Person, an die du glauben kannst, die dir hilft, aus deinen Problemen herauszukommen, vor allen Dingen auch deine persönliche Schuld loszuwerden und dadurch ein ganzes Stück Freiheit in deinem Leben mehr zu gewinnen, als du sie hattest. Insofern möchte ich jeden ermutigen zu einem Zeugendienst für Jesus und auch persönlich an diesen Christus zu glauben.